wie man Pharmakologie lernt, so wird man Epologie oder wie man es dann nennen möchte, also Einsatz von digitalen und digitalen Hilfsmitteln,
ja,
irgendwo lernen müssen.
DIGA, Gesundheits-Apps und die Rolle von Ärztinnen und Ärzten. Das ist der Titel der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten, die gemeinsam ja die digitale Transformation jetzt gestalten und umsetzen. Und ich freue mich riesig, 2 Jahre nach Beginn und Start dieses Podcasts die 152. Folge mit dem ärztlichen Kollegen und Geschäftsführer der Techniker Krankenkasse, den Dr. Jens Baas, führen zu dürfen. Wir machen einen großen Ritt durch die Medizin, aber haben natürlich Innovation im Fokus. Wir sprechen über Herausforderungen bei der Umsetzung von Innovation in der klassischen Versorgung, wie Startups überhaupt einen Fuß in die Tür bekommen können im Gesundheitswesen und wie er auf die Funktion und Rolle von digitalen Gesundheitsanwendungen blickt, aber auch Gesundheits-Apps, weil ich steige da manchmal selbst wirklich nicht so richtig durch. Und wenn ich da nicht durchsteige, dann tun das auch andere Kolleginnen und Kollegen nicht. Insofern eine sehr spannende Folge mit vielen neuen Erkenntnissen. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, und zwar den Herrn Dr. Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich auch sehr, da zu sein. Sehr gespannt, was uns heute alles so erwartet.
Ja, ich auch. Und wie bin ich auf die Idee gekommen, Sie bei mir einzuladen? Und zwar aufgrund der Tech-Visite, auf die wir noch später zu sprechen kommen. Ah, okay. Ich immer mit großer Begeisterung höre und dachte, Sie sind Arzt, Sie sind Chef der Techniker und Sie machen ganz viel in dem Bereich der Digitalisierung und bezeichnen sich selbst bei LinkedIn als Digital-Enthusiast. Und da dachte ich mir, das passt gut zusammen und ich freue mich sehr, dass Sie nun da sind. Aber ich glaube, es kennt Sie eigentlich jeder, aber vielleicht so ein paar doch noch nicht. Und vielleicht wissen manche auch noch nicht so richtig über Ihren Werdegang Bescheid. Da würde mich dann doch noch so ein bisschen etwas interessieren. Und zwar, ja, wie war denn der Weg raus aus der Medizin in die Unternehmensberatung? Und vermissen Sie nicht doch ein bisschen manchmal die Medizin?
Ja, also das ist in der Tat eine merkwürdige Geschichte, weil die meisten Leute fragen mich, warum hast du aufgehört Medizin? Macht dir keinen Spaß oder warum ist es nicht toll? Und die ehrliche Antwort ist, ich habe gar nicht so richtig aufgehört. Das war eigentlich ein Unfall, weil ich wollte natürlich eigentlich immer Chefarzt einer Uniklinik werden. Das war immer so mein Plan. Ich habe sehr viel Transplantationschirurgie gemacht und immer an Universitätskliniken, hatte eigentlich immer den Plan, dann Chef irgendwie von Heidelberg zu werden oder irgendwas in der Richtung. Und als ich meinen OP-Katalog voll hatte, habe ich dann gesagt, okay, operieren kannst du jetzt so halbwegs. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Betriebswirtschaft. Denn ich meine, Sie wissen das, als Arzt lernt man damit genau gar nichts. Also im Studium gibt es darüber nichts, auch nachher in der weiteren Fortbildung lernt man darüber nichts. Und dann soll ich auf einmal dann irgendwann meine Uniklinik leiten und habe gar keine Ahnung von BWL. Das war so da meine Überlegung damals. Und habe dann gesagt, klingt jetzt lustig, um nochmal zu studieren, bin ich jetzt zu alt. Was mache ich dann, um BWL zu lernen? Und da war meine Idee damals, na, ist doch ganz einfach, ich gehe so 1 bis 2 Jahre Unternehmensberatung, da wirst du quasi druckbetankt mit BWL-Know-how und kriegst irgendwie ganz viel an Inhalten und dann bist du bei 1 bis 2 Jahre und dann kommst du zurück und kannst sozusagen viel besser dann irgendwie BWL verstehen und kannst dann irgendwie viel besser mal in der Medizin vorankommen. Das war also mein Plan. Habe mich dann damals auch ziemlich naiv halt bei Boston Consulting und McKinsey beworben, weil es die einzigen war, die ich kannte. Also da war gar kein großer Auswahlprozess, sondern es war halt die ich mal in der Presse gelesen hatte und wusste auch nicht, dass es schwierig ist, da unterzukommen. Bin also da sehr blauäugig hingegangen. Ich gesagt, ja klar, dann gehe ich dahin, dann nehmen die mich, dann wird alles gut. Haben mir auch erstaunlicherweise dann beide ein Angebot gemacht. Ich habe mich dann für BCG entschieden, manchmal auch ganz witzig, warum. Der Hintergrund war der, dass beide hatten ein gutes Angebot gemacht. Beide sind ja auch, glaube ich, vernünftige Firmen, wo man sagt, hätte man was lernen können. Aber McKinsey hat gesagt, du kriegst auch einen Dienstwagen, aber es sollte schon eine dunkle Limousine sein. Und BCG hat gesagt, du kriegst auch einen Dienstwagen, du kannst dir auch einen Pink Cadillac nehmen, ist uns egal. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich besser. Also ich habe dann zugehendermaßen einen dunklen Kombi genommen, weil damals kleine Tochter und sowas. Den hätte ich auch bei McKinsey nehmen dürfen, aber ich hätte nicht gemusst. Und deswegen habe ich gesagt, prima, ich nehme also diese Firma. Und da war, wie gesagt, dann der Plan, dass ich eben das ein Jahr mache oder zwei Jahre und dann zurückgehe in die Medizin. Und der Plan ist dann leider daran gescheitert, dass es immer so spannend war, das nächste Projekt zu machen. Also du machst immer ein sehr spannendes Projekt und dann ist es zu Ende und dann kommt das nächste sehr spannende Projekt. Dann sagst du, ah, das mache ich jetzt noch, weil das ist super spannend, da sehe ich mal was ganz anderes. So habe ich am Anfang sehr viel Banken gemacht, einfach weil ich gedacht habe, Banken, da lernst du am schnellsten BWL. Dann habe ich irgendwann mal festgestellt, mir macht das Bankenwesen aber nicht so richtig viel Spaß. Also gerade dieses Investmentbanking, die haben so eine Söldnermentalität, immer dahin gehen, wo am meisten bezahlt wird und Hauptsache, alle Investmentbanker werden es auf ewig böse sein, aber sehr stark drauf geschaut, was sie selber verdienen, nicht unbedingt, was für die Bank gut gewesen ist. Es mag Ausnahmen geben, bevor ich jetzt mit Hassmails voll gespammt werde, aber es war ein bisschen mein Eindruck damals. Habe dann viel Automobilindustrie gemacht, weil ich es einfach sehr gerne mache. Ich interessiere mich für Autos, ich schraube gern an Sachen rum, ich mag alles, was so ein bisschen Ingenieurssachen hat. Und da war eben dann der Zeitpunkt, wo dann die Frage war, da war ich so zwei Jahre ungefähr bei BCG, wo man entscheiden musste, gehst du zurück oder nicht. Weil man irgendwann natürlich nicht mehr auf dem Niveau einsteigen kann, auf dem man ausgestiegen ist. Dann ist alles, was ich für meine HBL gearbeitet hatte, war dann langsam so ein bisschen veraltet. Die Netzwerke veralten. Man ist natürlich auch aus der Übung, man ist nicht mehr so gut. Also so nach zwei Jahren war der Punkt, wo dann die Entscheidung stand, gehst du zurück oder nicht. Und es war eine wirklich schwierige Entscheidung, weil ich die Chirurgie wirklich sehr geliebt habe und immer noch liebe. Mir das aber auch so viel Spaß gemacht hat. Auch dieses überall in der Welt rumfliegen und überall ja immer nur die spannenden Probleme sehen. Das ist ja das Schöne als Strategieberater. All die Kleinigkeiten, da bezahlt man nicht so viel Geld für, sondern nur für die wirklich großen Probleme. Und so bin ich dann hängen geblieben. Habe gesagt, gut, dann mache ich Beratung weiter. Und dann denkt ja jeder, naja klar, dann machst du halt Gesundheitsberatung. Aber wie gesagt, ich habe ganz viel Auto gemacht, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Und bin dann auch wieder total zufällig ins Gesundheitssystem reingerutscht. Darf man heute erzählen, weil es wahrscheinlich verjährt ist. Wir hatten ein sehr großes Projekt bei einer sehr großen Krankenkasse verkauft, nicht bei der TK. Da ging es um die Einführung der Disease Management Programme. Sie erinnern sich vielleicht auch, war ein großes Thema damals. Und für diese Krankenkasse war da wirklich viel Geld drin. Also wir redeten davon eher Milliardenbeträgen als Millionenbeträgen, die da drin waren. Und BCG hatte dieses Projekt verkauft. Und der Projektleiter, der das Projekt machen sollte, hat direkt zum Projektstart gekündigt und ist zu einer anderen Firma gegangen. Und dann war diese große Kunde natürlich total beleidigt und gesagt, okay, er verkauft uns dieses große Projekt, wir geben da viel Geld aus, waren auch zweistellige Millionen an Consulting-Fees. Und das ist doch, ihr habt das doch vorher gewusst und jetzt habt ihr uns beschissen, ihr verkauft uns den und der kommt gar nicht. Also es droht zu scheitern, dass dieses Projekt kommt. Dann hat BCG gesagt, ja, ist doch super, wir haben noch was viel Besseres. Wir haben diesen promovierten Arzt und der macht es jetzt als Projektleiter. Dass ich natürlich vom Gesundheitssystem auch überhaupt gar keine Ahnung hatte, weil nicht nur haben Ärzte keine Ahnung von BWL, die haben auch keine Ahnung vom Gesundheitssystem klassischerweise, wie das so funktioniert. Das wussten die ja nicht. Also es klang erstmal gut zu sagen, man hat da einen promovierten Arzt, der macht es. Dann habe ich das gemacht und bin damit wieder ins Gesundheitssystem reingerutscht und habe dann eigentlich erst festgestellt, dass mein System auch richtig viel Spaß macht. Weil nochmal, als Arzt war ich ja, habe ich zwar gearbeitet im System, aber ich kannte das System nicht wirklich, wie das funktioniert. Ich wusste, wie ein Krankenhaus funktioniert, aber vielmehr nicht. Und bin dann da hängen geblieben. Und dann habe ich eben dort, sag ich mal, so relativ lange Zeit als Partner dann den Bereich Payer und Provider für Europa geleitet, also alles, was mit Krankenhäusern, Krankenversicherungen und sowas zu tun hat, für den größeren Raum Europa. Und dann irgendwann mal auch ein Projekt bei der TK gemacht. Und auch die haben ja auch vor andere Kunden auch schon, aber die hatten dann auch mal gefragt, hättest du nicht auch Spaß, bei uns direkt zu arbeiten? Und war wieder die Situation, wo ich gesagt habe, naja, also Beratung habe ich dann 11 Jahre gemacht zu dem Zeitpunkt. Und was mir gefehlt hat in der Beratung, also was schön war, waren immer neue Projekte. Was mir gefehlt hat, war, du bist nie so richtig verantwortlich. Du kannst halt immer sagen, wenn das Projekt richtig toll läuft, das habe ich total toll gemacht. Wenn das Projekt nicht toll läuft, kannst du sagen, habe ich total toll gemacht, haben die halt nicht gut umgesetzt. Also du bist immer nicht wirklich verantwortlich. Und das fand ich Mist. Ich bin eigentlich gerne sozusagen verantwortlich. Also ich sage, es liegt an mir, ob es gut ist oder auch manchmal schlecht. Bin ich auch verantwortlich. Ist so ein bisschen wie in der Chirurgie auch. Da kannst du auch nicht die Verantwortung auf jemanden schieben, sondern wenn du jetzt halt operierst, kannst du nicht sagen, war aber irgendwas blöd, sondern du bist halt verantwortlich dafür. Und deswegen habe ich gesagt, so ein tolles Unternehmen wie die TK, fand ich damals, finde ich heute noch, kriege ich wahrscheinlich nie wieder irgendwo die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Weil ich wollte nicht in der Pharmaindustrie arbeiten. Ich wollte, Matcher kenne ich mir noch ganz gut vorstellen können, ich wollte nicht jetzt ein Krankenhausdirektor werden, weil das hätte mir jeden Tag zu weh getan. Also sagen, ich bin der kaufmännische Direktor und alle anderen dürfen operieren. Das wäre nicht meine Sache gewesen. Deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich, finde ich auch nach wie vor, die tollste Stelle im Gesundheitswesen. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und seitdem bin ich da und meistens glücklich. Nicht an jedem Tag. Ich glaube, das kennt jeder die Tage, wo man sagt, das hätte ich mal irgendwas anderes gemacht mit meinem Leben. Aber wenn ich es hinreichend aggregiere, bin ich damit auch ganz glücklich. Also sieht im Nachhinein total geplant aus. Wenn ich geplant hätte, sozusagen nie werde jemals Chef einer Krankenkasse. In Wirklichkeit war das null geplant. Als Arzt hätte ich wahrscheinlich gesagt, er schießt mich, bevor ich jemals in eine Krankenkasse gehe. Also das wäre das Letzte gewesen, was ich mir hätte vorstellen können. Und war überhaupt nicht geplant. Ich habe immer geguckt, was macht mir gerade Spaß und wo habe ich gerade Lust drauf. Und das hat mich dann letztendlich hier hingeführt. Und die andere Frage, vermisse ich das Arztsein? Ja, absolut. Also ich bin am Anfang bei BCG noch relativ viel Notarzt gefahren nebenher, damit ich sozusagen auch drin bleibe. Aber ganz ehrlich, man hatte schon 100-Stunden-Wochen und in der 100-Stunden-Woche dann auch an deinem einzigen freien Sonntag dann noch Notarzt zu fahren, war irgendwann dann zu viel. Also dann, also irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann konnte man einfach nicht mehr. Hab dann später noch relativ viel Lehrübungen gemacht. Ich war ein Fliegerarzt bei der Bundeswehr Luftwaffe Übungen gemacht. Um einfach so ein bisschen in der Medizin drin zu bleiben. Aber fairerweise ist man halt einfach nicht mehr so tief drin und so gut wie jemand, der das immer macht und der es die ganze Zeit macht. Und ich sage immer, mein absoluter Traumjob wäre, wenn ich eine TK-Freitag-OP-Tag bekommen würde. Wenn wir so einen Tarif machen könnten, du musst dich aber von mir operieren lassen. Weiß nicht, ob der dann billiger oder teurer werden muss, muss man mal überlegen. Aber dann wäre es ja mein absoluter Traumjob. Also ja, fehlt mir, aber realistisch muss man halt irgendwo einen Kompromiss eingehen. Ich finde nach wie vor, es ist ein toller Beruf und wirklich sehr, sehr schöner Beruf, aber man kann eben nicht alles machen in der Welt. Man muss halt mal sagen, es gibt so viele schöne Sachen, es war irgendwas anderes Schönes.
Ja, man muss dann wahrscheinlich irgendwann einfach auch eine Entscheidung treffen und die haben Sie dann getroffen. Aber Sie haben gesagt, dass Sie schon aus der Perspektive des Chirurgen schon damals einen positiven Blick auf die Technik der Krankenkasse hatte.
Erst später.
Nein, hatten
erst
Sie
aus
nicht?
Sicht des Beraters. Aus der Sicht des Chirurgen damals hatte ich überhaupt keinen Blick auf die Technik der Krankenkasse, weil ich sie, glaube ich, gar nicht kannte.
Okay.
Jetzt mögen die Konkurrenten mir verzeihen oder auch mögen jetzt jubeln. Ich kannte nur die AOK. Die kennt man halt so auch als Arzt, der irgendwie in der Klinik irgendwie so als damals der Prototyp, die TK war damals auch viel, viel, viel kleiner, als wir heute sind. Also wenn wir jetzt die größte Krankenkasse waren, wir damals natürlich bei Weitem nicht. Das war ja vor 30 Jahren. Und wenn ich ehrlich bin, die haben mich auch immer nur genervt. Weil das Einzige, der Kontakt, den du gehabt hast mit der Krankenkasse, war ja, damals war ja noch Tagespauschalen, dass du halt immer ans Telefon als Assistenzarzt gehen musstest. Und da war die blöde AOK dran, wann wird ihr Patient entlassen? Und wir haben gesagt, das geht dich gar nichts an. Wir entscheiden, wann der Patient entlassen wird. Lass uns mal irgendwie mit in Ruhe. Also es war jetzt keine positiven Kontaktpunkte, die man mit Krankenkassen hatte, sondern es war einfach, man war genervt. Man hat gesagt, okay, warum nerven die mich? Ich entscheide, wann ich den Patienten entlasse. Warum ruft mich da so ein komischer Mensch von der Krankenkasse an? Also es war nicht so, dass ich da ein positives Bild auf Krankenkassen hätte. Da müsste ich jetzt deutlich lügen.
Was hat Sie am meisten dann doch überrascht, als Sie dann dort waren? Welche Perspektive, die Sie vorher nicht gesehen haben aus der Rolle des Beraters oder des Arztes?
Also es hat sich schon gewandelt in der Rolle des Beraters, muss ich sagen, weil man da ja doch auf einmal systemübergreifender drauf blickt und eben nicht nur seine eigene Rolle sieht und in der eigenen Rolle sieht, wie einen der jeweils andere in seiner Rolle ärgert, sondern eher versteht, was die Rolle der verschiedenen Leute sind. Das heißt, damals war mir schon klar, dass es natürlich eine Krankenkasse mehr ist als jemand, der nur irgendwie Gelder verteilt, sondern dass eine ganze Menge an Aufgaben drin sind, die ein System auch ganz dringend braucht. Und dass natürlich der blöde Anruf der AOK damals schon auch irgendwie notwendig ist. Weil natürlich muss es irgendeine Kontrolle rübergeben, jetzt bei den Tagessätzen, wann der Patient mal entlassen wird. Denn ganz ehrlich, und da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, natürlich hätte mein Chef mich damals umgebracht, wenn ich jemand am Freitag entlassen hätte oder wenn ich jemand für eine Operation sozusagen mich schon am Freitag aufgenommen hätte, wenn wir im Montag operiert haben, weil man halt das Wochenende noch abbrechen konnte. Also war ja nicht so, dass die Anrufe damals unberechtigt waren, sondern natürlich war das damals so, dass man gesagt hat, ja, Wochenende liegt ja noch bei uns, macht keine Kosten, bringt 2 Tage, ist doch alles prima. Und deswegen ist es schon wichtig natürlich, dass es diese Funktionen gibt und dass es Rollen im Gesundheitssystem gibt, die eben Leute unterschiedlich ausfüllen. Und das habe ich natürlich im Rahmen des Beschäftigens mit den Systemen dann gelernt. Und was mich dann aber sehr überrascht hat, oder auch nicht, je nachdem, zu welcher Krankenkasse man geht, ich hatte halt den Eindruck früher, das sind alles ausgeprägte Schnarchnasen, die da sitzen. Also irgendwelche Leute, die halt irgendwie so mehr oder weniger, ich mache mich total unbeliebt, Beamtenmentalität haben und sagen, naja, also die Versicherten sollen halt froh sein, wenn wir überhaupt was für sie machen. Und wenn wir einen Antrag bearbeiten, haben die gefälligst dankbar zu sein. Und Service und sowas gibt's gar nicht. Das war lange auch bei vielen Krankenkassen so, muss man sagen. Einer der Gründe, weswegen ich zur TK gekommen bin, dass das fairerweise auch schon, als ich hingegangen bin, bei uns nicht mehr so war. Sondern dass die auch schon damals gesagt haben, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Und wir müssen auch eine Dienstleistung erbringen. Das heißt, die Leute sehen sich, die bei uns arbeiten, und das übrigens auch bei vielen anderen Krankenkassen, die sehen sich sehr positiv. Die sagen, wir machen doch unseren Job, um Menschen zu helfen. Wir machen den doch, damit die Leute für ihr Geld eine gute Versorgung bekommen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie groß die Diskrepanz ist zwischen, wie meine Kolleginnen und Kollegen sich selber verstehen und wie manche Ärzte auf sie draufschauen. Und ich versucht es denen immer zu erklären, weil es ja auch ganz einfach mal einen Blick von außen auf sich selbst zu bekommen, mit so einer amerikanischen Arztserie. Und ich sage immer, schaut euch mal so eine amerikanische Arztserie an, wie die funktioniert. Die funktioniert nämlich so. Da gibt's eine junge, gut aussehende Assistenzärztin. Die ist irgendwie so eine kleine Heldin und macht manchmal nicht gute Sachen, manchmal zu gut Sachen, aber sie ist die wirklich gute der Serie. Dann gibt's einen gut aussehenden Oberarzt. Der hat meistens was mit dieser netten Assistenzärztin und irgendwie deren Liebeswirren ist Teil der Serie. Und dann gibt's einen Chefarzt. Der ist so ein bisschen skurril, aber auch Herz am rechten Fleck und ein bisschen merkwürdiger Typ, schon ein bisschen komisch, aber ein ganz netter Kerl. Und dann gibt's dieses fiese kleine Hutzelmännchen von der Krankenversicherung. Und der genehmigt irgendwas nicht oder der will die Leute irgendwie aus dem Krankenhaus rausholen und der muss ausgetrickst werden, dann ist Happy End. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, was viele Leute auf Krankenkasse haben. Dieses kleine böse Hutzelmännchen, was irgendwas nicht genehmigt. Und da finde ich es halt immer ganz wichtig, dass wir da auch nach außen auftreten und sagen, das ist wirklich ziemlich weit weg von der Realität. Weil unser Job als Krankenkasse ist eben, deswegen arbeite ich hier auch so gerne, ja nicht Gewinne für irgendjemand erzeugen. Es gibt keinen irgendwie Aktionär oder es gibt keinen Besitzer oder es gibt keinen, was weiß ich, Einzelmenschen wie ein Krankenhaus, dem sowas gehört, sondern wenn wir gut wirtschaften, dann ist das 1:1 Geld, das bei den Versicherten bleibt. Entweder als günstige Beiträge oder als mehr Leistung. Also es zieht niemand Geld aus diesem System raus. Und das wird viel zu selten, finde ich, gesehen. Auch die Politik sagt ja gerne, die Krankenkasse soll irgendwas bezahlen. Ich sage mal, ich bezahle überhaupt nichts. Die Krankenkasse hat kein Geld. Wir verteilen das Geld der Versicherten um. Ja. Und das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die ich auch durchaus sehe, den Versicherten immer klar zu machen, wir versuchen in eurem Interesse, euer Geld möglichst gut für euch einzusetzen. Das heißt nicht, dass wir überall sparen, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja gut versorgt werden. Heißt aber auch nicht, dass wir jedes Versorgungsgeld ausgeben können, weil sie wollen auch nicht die Hälfte ihres Einkommens für eine Krankenkasse ausgeben. Also irgendwo musst du da versuchen, immer die richtige Mischung zu finden. Und das macht einfach Spaß. Und da hilft, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen den medizinischen Background hat, wenn man dann eben anders drauf schaut, vielleicht, als wenn man immer nur in einem System gewesen ist. Also meine Erfahrung ist immer, es ist immer gut, verschiedene Systeme mal von innen gesehen zu haben, wenn man dann mehr Verständnis für den jeweils anderen entwickelt, als wenn man immer nur sagt, das sind aber die bösen anderen. Und meistens sind die anderen irgendwie auch gar nicht so böse, sondern haben auch irgendwelche Motivationen. Es gibt böse, in Anführungszeichen, oder bescheißende, gibt es auf der Krankenkassenseite und die gibt es auf der Ärzteseite und auf der Pharmaseite überall. Aber die meisten wollen ja vernünftig arbeiten, wollen was Gutes machen, wollen irgendwie ihren Job gut machen, auch was Gutes für die Patientinnen und Patienten tun, ist zumindest meine Erfahrung.
Kann ich nur so unterstreichen, besonders dieses Schwarz-Weiß-Denken, das sind die Bösen. Also ich glaube, da sind wir über diesen Punkt hinweg, aber es gibt es auch noch immer mehr, als man glaubt. Aber da ist die Welt auch doch viel bunter und das ist gut und richtig so.
Ja.
Gab es irgendwie einen Moment, also einen Schlüsselmoment? Wie gesagt, Sie haben sich ja selbst als Digital-Enthusiasten beschrieben. Ich mich auch. Bei mir gab es einen Schlüsselmoment. Gab es das bei Ihnen auch oder war das so eine Entwicklung über die Laufe der Jahre oder wie waren so die ersten Kontakte dahin?
Also das war in der Tat sehr früh. Ich glaube, da erinnern Sie sich nicht mehr, also rein, sag ich mal, Lebensspannzeiten. Das war, ich habe als kleiner Junge angefangen zu programmieren. Und mein Schlüsselmoment war in der Tat der ZX81. Also der ein oder andere, der zuhört, erinnert sich vielleicht. Das war ein Computer. Der erste, den man sich wirklich zu Hause kaufen konnte, vielleicht 300 Mark oder sowas. Also für mich unglaublich viel Geld. Jetzt nicht aus reichen Verhältnissen. Aber habe ich lange drauf gespart. Der hatte dann 1 Kilobyte. Also auch, wenn man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, nicht einfach 1 Megabyte, sondern 1 Kilobyte Speicher, eine Folientastatur, aber man konnte eben selber drauf programmieren. Und da habe ich angefangen, drauf zu programmieren, habe dann auch damit Geld verdienen können. Also damals war das Geschäftsmodell ganz oft, dass man Sachen programmiert und dann gab es Zeitungen, wo man dann diese Sachen hingeschickt hat und haben alle jetzt wieder abgetippt. Also das Programm wurde als Programm veröffentlicht, dann kommt es wieder abtippen. Ja. Habe damals als Schüler eben relativ vernünftig, sage ich mal, da Geld nebenher verdient. Und habe dann auch lange überlegt, zu Zeiten des Studiums, ob ich, also meine Auswahl damals war Kybernetik studieren, da war eben das Programmieren und die Roboter und sowas drin, war Pilot werden oder war eben Chirurg werden. Also das war schon klar, ich wollte nicht Medizin studieren und irgendwas werden, ich wollte wenn dann Chirurg werden. Und habe es lange überlegt und dann war halt die Überlegung, so Programmieren und Roboter bauen kannst du hobbymäßig. Fliegen kannst du auch hobbymäßig. Ich habe dann später auch mal einen Pilotenschein gemacht, bin auch bei der Bundeswehr immer mitgeflogen. Hobbymäßig operieren ist schwierig. Das sollte man eher nicht so machen. Und habe deswegen damals gesagt, ich würde eben eher dann in die Chirurgie gehen. Habe da dann aber auch weiterhin nebenher sehr viel programmiert. Also in meinem Studium auch mal wieder ein bisschen Geld verdient zum Programmieren. Habe in unserer Klinik dann sehr viel programmiert. Wir hatten verschiedene Geräte, mit denen man Wasserstoffsättigung im Gewebe messen kann. Und die mussten wir dann an den Computer anschließen. Solche Sachen habe ich gemacht. Also ich habe damals immer neben meiner normalen Tätigkeit schon immer mich extrem viel mit Computern beschäftigt. Auch bei BCG war meine zweite Praxisgruppe, man macht ja wie gesagt Praxisgruppen, BCG heißt Payer und Provider, war mein Haupt. Und meine zweite war eben Informationstechnologie, weil mich das Thema einfach immer, immer, immer fasziniert hat. Und im Gesundheitswesen kommt dann eben jetzt beides schön zusammen. Meine große Faszination für alles, was digital ist und die Möglichkeit, viele der Probleme im Gesundheitssystem damit viel besser anzugehen. Nicht alles, also dieser Enthusiasmus zu glauben, Digitalisierung löst alle Probleme, ist natürlich Schwachsinn. Aber Digitalisierung kann viele der Themen im Gesundheitswesen angehen und zwar interessanterweise viele der Probleme, die auch viele nerven, also viele Dinge, die Ärzte nicht gerne machen, viele Dinge, die Patienten nerven, da ist eigentlich Digitalisierung ein total gutes Tool dafür. Und deswegen bin ich so begeistert, dass man da im Moment beides gut zusammenbringen kann. Und diese Begeisterung für Gesundheit und die Begeisterung für Digitalisierung sich da eigentlich ganz prima ergänzt, finde ich zumindest.
Wie haben Sie das die ganzen Jahre früher ausgehalten? Also wenn Sie von jeher schon dieses Technikverständnis hatten oder sehen konnten an vielen Stellen, wo es eine Lösung oder eine Hilfe bringen kann, aber dann wirklich im klinischen Alltag oder auch in vielen anderen Bereichen noch weit davon entfernt waren. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie das weggeatmet?
Ich habe immer versucht, sozusagen da, wo ich gewesen bin, es möglichst zu beeinflussen. Also haben bei uns in der Klinik dann eben selber Sachen eingeführt. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der, sage ich mal, schon seine ganzen, ich habe sie immer noch, weil ich sie über die Jahre weiter kopiert habe, seine ganzen medizinischen Notizen, was welcher Laborwert und sowas ist, digital hatte, als alle noch ihre komischen Blöcke dabei hatten. Und wie gesagt, ich habe sie immer noch auf meinem iPhone dabei. Also als Student immer mal einprogrammiert und über die Gerätegenerationen immer weitergemacht. Also ich habe einfach immer versucht, das nach Möglichkeit da, wo ich bin, einzusetzen und zu nutzen. Und dann natürlich, während ich bei BCG gewesen bin, hatte ich auch sehr viele Projekte, wo es darum ging, wie kann man die Digitalisierung voranbringen. Also da hatte ich dann wirklich auch die Möglichkeit, das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern zu sehen, wie kommt man dort voran und wie kann man dieses Thema pushen. Und da hatte ich dann eben auch das Gefühl, man kann was tun. Das heißt, da war das eben dann schon befriedigend, wenn man sagen kann, ja, es ist überall langsam, aber wir können daran arbeiten, dass es schneller wird. Und das finde ich eben auch das Schöne an der TK. Es geht ja bei der TK nicht nur darum, dass mein Unternehmen erfolgreich ist. Das ist natürlich, möchte ich gerne. Ich meine, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, möchte gerne, dass die TK erfolgreich ist. Aber es geht natürlich auch darum, was Vernünftiges fürs Gesundheitssystem zu tun und dafür die TK als Vehikel zu benutzen. Also beide Sachen. Ich darf die TK nicht missbrauchen dafür, weil ich werde nicht bezahlt, das Gesundheitssystem voranzubringen, sondern die TK. Aber natürlich überlege ich bei vielen Sachen, ist das auch gut fürs System und kann das, was wir in der TK machen, auch das System irgendwie voranbringen? Also elektronische Patientenakte so als Beispiel oder andere Themen. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn man sagen kann, man muss nicht nur meckern, sondern man hat auch einen Hebel in der Hand, wo man wirklich Dinge beeinflussen kann. Oder auch, ein Teil meiner Arbeit ist ja auch Lobbyarbeit, logischerweise, also mit Politikern rede und versuche, die von Themen zu überzeugen. Und da kann man natürlich schon Themen voranbringen. Jetzt Susanne Otsugowski, die ja gerade die Staatssekretär im Gesundheitssystem für Digitalisierung ist, war vorher meine Unternehmensentwicklungschefin hier. Und da kannst du natürlich wunderbar sagen, hat hier gelernt, was die Digitalisierungsthemen sind und kann jetzt im Ministerium hoffentlich dabei zu beitragen, dass das besser funktioniert. Und da kommen ja auch schon Gesetze bei raus, eine der wenigen, die da schon rauskommen. Also dieses Gefühl, einen Hebel zu haben und gestalten zu können, das finde ich gut. Und das kann man in der Digitalisierung und hilft einem dann, wo man das alles zusammenbekommt.
Das spürt man durch und durch, wenn ich mit Ihnen hier spreche. Das spüre ich durch den Bildschirm durch.
Das macht auch Spaß.
Bevor ich zum nächsten Punkt komme, wo Sie da wirklich auch einen Hebel einsetzen in einer großen Breite, möchte ich nur kurz ergänzen, was mein Beitrag täglich, wenn ich, also ich arbeite ja noch einige Tage im Monat auch in einer psychiatrischen Ambulanz, was mein Beitrag für die Krankenkassen ist. Ich ermuntere nämlich eigentlich mittlerweile jeden Patienten oder Patientin, sich zu ihrer jeweiligen Krankenkasse die passende App runterzuladen, um mehr Überblick zu haben. Das ist mein Zutun.
Ja, das finde ich sehr gut. Und dann werden Sie auch sehen, das ist aber das Blöde, dass Sie dann nur die Ihrer Krankenkasse runterladen können, dass Sie sich qualitativ durchaus unterscheiden. Deswegen würde ich den Rat noch erweitern, um darüber zu sagen, und zeig dir auch mal, lass mir die von anderen Krankenkassen zeigen und schau das mal an. Weil ich finde, dass es mittlerweile durchaus ein differenzierendes Merkmal ist, wie gut die App einer Krankenkasse funktioniert. Weil die meisten Menschen wollen ja gerne auch mit der Krankenkasse viele Dinge digital machen. Nicht alles. Ich glaube, es gibt viele Punkte, da möchte man auch mit Menschen reden. Aber um eine Bescheinigung anzufordern, das ist mal was ganz Banales, möchte ich nicht mit der Krankenkasse telefonieren müssen. Da möchte ich einfach alles anfordern können. Also deswegen, aber ich finde Ihren Rat schon mal super, aber lassen Sie sich mal unterschiedliche Apps zeigen.
Aber als Patient darf man doch nicht unterschiedliche, also man kommt doch da nicht rein. Wenn man
nee, Sie müssen jemanden fragen, der da versichert ist. Genau, Sie müssen jemanden fragen. Sie müssen jemanden sagen,
sag mal, so, du musst doch bei der
Krankenkasse XY. Wie ist denn da die App? In der normalen App sind da keine geheimen Gesundheitsdaten. Wir reden ja nicht von der elektronischen Patientenakte, sondern erstmal von der App der Krankenkasse.
Genau.
Das heißt, da kann man durchaus jemanden fragen, zu sagen, hör mal, du bist bei der XY, zeig mir doch mal, wie das bei dir aussieht. Denn wir stecken wirklich viel Energie und Mühe rein, dass unsere App möglichst gut ist, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass das ein Differenzierungsmerkmal ist, genauso wie Service überhaupt ein Differenzierungsmerkmal ist. Denn wir müssen ja ehrlich sein, die viele Leistungen erbringt, medizinische Leistungen erbringt ja nicht die Krankenkasse, sondern der Arzt, die Ärztin. Da ist ja kein Unterschied, ob ich bei der Krankenkasse A oder B versichert bin. Das heißt, der wirkliche Leistungsunterschied ist ja größtenteils im Service. Wie unterscheiden sich die Krankenkassen im Service? Wie unterscheiden sich im Beitragssatz? Und wo gibt es Zusatzangebote? Aber im Kern, also in einer ganz normalen Versorgung, ich habe heute Schnupfen und gehe zum Arzt, ist letztendlich wurscht, bei welcher Krankenkasse ich bin. Und deswegen ist es sehr wichtig, in den anderen Punkten, wo es eben nicht wurscht ist, zu sagen, aber da schau dir mal an. Und manchmal muss ich jetzt sagen, weil ich der Vorstand TK bin, wundere ich mich sozusagen, warum überhaupt noch Menschen woanders versichert bin. Aber es ist natürlich der Grund, schlicht und ergreifend, du kannst es schlecht begreifen, vergleichen, wie Sie gerade gesagt haben, man ist ja nur bei seiner und dann ist es schwierig, woanders anzuschauen.
Ja, ja, aber ich nehme durchaus ordentlich Unterschiede wahr aus Berichten meiner Patienten. So, Punkt. Also, ja, das wollte ich dazu sagen. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, was Sie antreiben. Ich war letztes Jahr bei dem Healthy E-Ward im September auch in Hamburg. Und da stand sie gar nicht so unweit von mir. Und da ging es ja, das ist ja eine Kooperation mit dem Handelsblatt. Ja. Und da sagt sie in ihrer Keynote, wir haben kein Innovationsproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja. Und es berührte mich wirklich sehr, diese Aussage. Und ich glaube, ich habe ganz auch gecatcht. Und da können wir jetzt wahrscheinlich eine Woche drüber sprechen. Aber können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie die größte Hürde sehen, dass das wirklich in die Umsetzung kommt?
Ja, also ich kann es Ihnen sozusagen, sogar nicht an einem Beispiel, sondern mal den Grundgedanken vielleicht erläutern. Ich spreche mit so vielen Startups, mit so vielen Ärztinnen und Ärzten, mit so vielen auch Großunternehmen, die alle tolle Ideen haben. Also es ist nicht so, dass die Leute schon innovationsfeindlich sind. Es ist nicht so, dass die keine Ideen haben. Es ist nicht so, dass sie digitalfeindlich sind. Das stimmt nicht. Sondern es gibt so viele, sage ich mal, Ärzte, Leute bei Krankenkassen, bei Pharmaindustrien, überall, die wirklich tolle Ideen haben. Und dann fragt man sich immer, warum kommen die nicht ins System? Und dann redet man mit denen und stellt fest, die kommen mit einer tollen Idee irgendwo hin. Und dann erfahren sie nur Schwierigkeiten. Dann wird nur erzählt, was alles nicht funktioniert. Dann heißt es, wir haben hohe regulatorische Hürden. Ganz schwierig für dich reinzukommen. Wir haben einen Datenschutz, der einen im Prinzip guten Datenschutz, nämlich eine DSGVO, oft so auswegt, dass sie faktisch viele Dinge gar nicht mehr ermöglicht. Wir haben eine Lobby in vielen Bereichen, sei es jetzt bei Krankenkassen, bei Ärzten, in der Pharmaindustrie, wo auch immer, die sich alle ganz gut eingerichtet haben im heutigen Gesundheitssystem und eigentlich auch gar kein so großes Interesse an vielen Veränderungen haben. Die aber natürlich nie sagen würden, ich möchte keine Veränderungen, sondern die sagen immer, ja, es geht um den Patienten, es geht um den Steuerzahler, es geht um den Beitragszahler, was weiß ich. Es sagt ja nie jemand, es geht um mich, weil meine Interessen möchten gerne geschützt werden. In der Wirklichkeit geht es aber ganz oft um eigene Interessen, die geschützt werden. Und ich möchte jetzt da kein Beispiel sagen, weil ich da vielen sehr auf die Füße treten würde. Ich glaube, die meisten Leute haben im Hinterkopf ein Beispiel, wo ihnen sowas mal eingefallen ist. Aber es gilt wirklich quer über alle Berufsgruppen, dass ganz oft eigene Interessen versucht werden zu schützen und es überhaupt nicht darum geht, dass es um andere Leute Interessen geht. Ich kann ein Beispiel vielleicht sagen, weil es so schön ist und auch schon verjährt ist. Ich hatte ja gesagt, mein erstes Projekt waren Disease-Management-Programme. Und bei den Disease-Management-Programmen war einer der Aspekte davon, Sie erinnern sich vielleicht oder haben es als Arzt auch noch selber oder als Ärztin auch selber machen müssen, da musste man so einen Dokumentationsbogen als Arzt ausfüllen. Und damals war die Verhandlung mit denen, ich sage auch nicht mit wem, damit es nicht, sage ich mal, zuhörer ist, wo wir gesagt haben, okay, ihr Ärzte müsst diesen Bogen ausfüllen, dafür gibt es dann auch 20 Euro Aufwandsentschädigung. Und dann war das ein Aufstand. Nein, das können wir nicht tun. Wir haben den Hippokratischen Eid geschworen, dem übrigens, glaube ich, gar nichts über Fragebögen drinsteht, aber egal. Und die Patienten vertrauen uns und wir werden zum Judas. Und das ist ein Judasgeld, was wir machen. Und das können wir nicht. Das ist gegen unsere Berufsethos. Und also eine Riesenwelle getreten. Ich habe 25 Euro. Dann ja, ist okay. Und da habe ich das gelernt sozusagen, dass es ging überhaupt nicht um hypokratische alte Berufsethos oder irgendwas, sondern sie wollten halt 25 Euro statt 20 Euro. Was ja auch legitim ist. Ich finde, jeder kann fordern, dass er mehr haben will. Was nicht legitim ist, immer so zu tun, als wenn es um den Patienten gehen würde. Es ging nicht um den Patienten. Es ging darum, dass er gerne 5 Euro mehr haben wollte oder dieser Verband, der dort irgendwo mit drin ist. Und dieses wirklich verjährte Beispiel kann ich bringen, aber diese Diskussion in dieser Art erlebe ich ganz häufig, dass es eben so getan wird, als ob es um was ganz anderes geht. Und wenn ich hier neue Mitarbeitende habe oder auch schon früher in der Beratung, habe ich immer gesagt, im Gesundheitssystem ist fast nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Man muss immer eine Schicht hinter der Schicht hinter der Schicht anschauen, um zu verstehen, was die wirkliche Motivation ist. Und die Problematik ist oft, dass Patienten oft mobilisiert werden mit der ersten Schicht, wo man noch nicht sieht, was alles dahinter ist. Auch viele Politiker nicht verstehen, was die Schichten dahinter sind. Und es immer klug ist, sich mal zu überlegen, was ist die wirkliche Motivationslage von jemandem? Was ist wirklich dahinter? Warum macht die Krankenkasse das wirklich so? Warum macht der Arzt das wirklich so? Was will die Pharmaindustrie wirklich machen? Und es ist ganz selten das Argument, was man als erstes sieht. Und das ist, finde ich, ein ganz wesentliches Learning, was man hat, wenn man ein bisschen längere Zeit im Gesundheitssystem ist. Und was dann auch viel leichter macht, viele Dinge durchzusetzen oder zu verstehen oder manchmal sich auch weniger zu ärgern, wenn man sagt, gut, ich weiß ja, was eigentlich dahinter steckt. Das meine ich mit Hindernissen. Also es geht nicht um sachliche Argumentation. Und wenn du da eben neu ins System reinkommst, dann verstehst du auch nicht, dass es nicht um den hypokratischen Eid gegangen ist in dem Beispiel, sondern um 5 Euro mehr und versuchst dann wahrscheinlich den hypokratischen Eid auszulegen, was aber gar nichts nützt, weil das gar nicht das Problem gewesen ist. Und diese Art von Hindernissen, die sind sehr hoch im Gesundheitssystem. Und deswegen ist meine Erfahrung, ich gehe da mit vielen Startups und gehe mit denen um, die sind oft ganz dankbar, gar nicht, wenn es um Geld oder sowas geht, da bin ich auch dankbar für, aber auch, wenn man ihnen einfach hilft, so ein bisschen zu navigieren, zu sagen, nee, das ist das Problem, das ist gar nicht, was oben dran steht, und wenn du jetzt ganz viel Energie reinsteckst, das Problem, was oben dran steht, zu lösen, wirst du trotzdem nicht weiterkommen, weil das gar nicht das Problem war. Und diese Art von Barrieren, die sind sehr ausgeprägt, und da muss man immer schauen, wie kommt man da drum rum.
Und die es schaffen, drum herum zu kommen. Ich meine, Sie haben ja sicherlich so ein paar Projekte, die Sie auch ausgezeichnet haben. Und ich weiß von denen, die so auch in der Versorgung gelandet sind. Was macht die denn erfolgreich? Sind die hartnäckiger? Lassen die sich nicht so schnell sozusagen die Butter vom Brot nehmen und kämmen alle Regularien nochmal durch und können besser überzeugen? Was machen die anders?
Also der erste ganz wichtige Punkt ist, sie lösen wirklich ein Problem. Also wir hatten zum Beispiel Apps, bei denen ging es um Logopädie, Sprachunterstützung bei Kindern zu Hause oder ein Test, mit dem man relativ schnell bei einer Sepsis erkennen konnte, welche Erreger sind da in der Sepsis mit drin. Also alles Sachen, wo man sagt, das ist wirklich ein echtes Problem. Also das ist ja nicht bei allen Startups so. Ich sage immer als ersten Rat bei einem Startup, bitte fang nicht an mit der Geschichte, wie als kleiner Junge sich mal mein Hamster das Bein gebrochen hat und seitdem möchte ich alle Hamster retten und deswegen habe ich dieses Startup gegründet. Genau. Das geht mir wirklich auf die Nerven, wenn das immer so gesagt wird, sondern sag, was das Problem ist. Viele von den erfolgreichen Startups sagen genauso. Die haben gesagt, okay, ich bin Logopäde. Ich habe festgestellt, es ist schwierig, dass dort Kinder reinkommen. Wir haben uns überlegt, wie ist die Lösung? Ich bin irgendwie Intensivmediziner. Ich habe festgestellt, wenn die Leute eine Sepsis haben, ist es oft schwierig, schnell genug einen Erreger zu erkennen. Handfestes Problem, was man klar beschreiben kann. Und dann, so blöd wie es klingt, ich glaube, relativ früh mit den richtigen Leuten in Kontakt zu treten, um zu wissen, wo sind sozusagen die echten Probleme und wie komme ich drum rum. Deswegen ist auch schon Healthy oder solche Sachen ganz hilfreich. Nicht, weil wir dann Preis ausreichen. Ist schön, so einen Preis zu gewinnen. Freut sich jeder drüber. Aber das Wichtigere ist, glaube ich, in Kontakt mit Leuten zu kommen, die einem sagen können, nee, geh doch mal in die Richtung oder in die Richtung, weil da ist ein Hindernis, was du sonst vielleicht gar nicht verstehst oder wo du dagegen läufst und gar nicht weißt, wie du drüber kommst. Also so eine Mischung aus richtige Leute, richtiges Thema und wie immer auch ein bisschen Glück, das gehört bei sowas auch immer dazu. Hartnäckigkeit sowieso, also ich glaube, du kannst kein Startup machen, ohne hartnäckig zu sein, aber du kannst hartnäckig sein und trotzdem scheitern, wenn man ehrlich ist. Das alleine hilft nicht. Aber diese Kombination aus richtiges Thema, Hartnäckigkeit und die richtigen Leute irgendwie zum Navigieren haben, das erhöht die Chance, dass man auch wirklich in den Markt kommt.
Super. Sie haben, wie schon anfangs gesagt, auch eine Tech-Visite, Podcast mit, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, mit der Kenza Sie Abu.
Genau, das Schöne, man spricht ihren Namen ziemlich genauso aus, wie man ihn schreibt. Da war ich dann auch ganz beruhigt. Also man kann gerne sich nicht reinmachen. Aber es reicht auch, Kenza.
Ich, genau. Ich höre da immer sehr gerne rein. Das ist immer noch mal eine ganz andere Perspektive. Besonders die letzte Folge fand ich sehr erheiternd und schön mit der Professorin, glaube ich, aus Österreich kamen Sie.
Ja, Frau Spiekermann.
Genau. Was haben Sie bislang daraus mitgenommen? Inwieweit hat das Sie bislang beeinflusst oder hat das schon irgendwas gefärbt?
Ja, ziemlich, weil es war ja zufällig. Wir haben uns mal zufällig kennengelernt. Und Kenza hat ja im Gesundheitssystem gar nicht so viel zu tun, sondern sie ist eben, kommt aus dem Robotik, künstliche Intelligenz Bereich, der dort drin ist. Wir haben uns eigentlich direkt ziemlich gut verstanden und haben festgestellt, dass ja gerade das Spannende eigentlich ist, wenn jemand sozusagen, der ein bisschen Ahnung hat von Gesundheit, aber nicht so richtig viel, aber viel Ahnung von Künstliche Intelligenz, und jemand, der viel Ahnung von Gesundheit, aber vielleicht nicht ganz so viel wie Kenza von Künstliche Intelligenz, wenn wir zusammen auf so ein Thema draufschauen. Und ich finde, das hat sich auch ganz gut entwickelt. Also ich finde, wir haben immer ganz spannende Diskussionen, die eben nicht so sind, wie sie klassischerweise sind, dass man sowieso schon weiß, was einer vorne sagt. Ich sage immer, ich gehe ganz ungern zu Veranstaltungen, die da irgendwo in Berlin jeden Tag irgendwo stattfinden, weil ich eigentlich die Podiumsdiskussion immer mit verteilten Rollen selber lesen könnte. Ich weiß ja schon, was die Leute sagen. Also es ist ja nicht so, dass es überraschend ist, sondern ich könnte mich auf den Stuhl der KBV setzen und deren Part übernehmen, dann könnte ich mich auf meinen Stuhl setzen, dann auf den Stuhl der Politik. Das ist nicht spannend. Aber es ist viel spannender, wenn jemand wie Kenza, der eigentlich nichts mit dem System zu tun hat, seinen Blick drauf hat und gleichzeitig aber auch Lösungsideen von draußen drauf bringt. Weil es ja auch spannend ist, dass viele Dinge, man glaubt, das Gesundheitssystem ist so einzigartig, ist es in bestimmten Aspekten auch, aber viele Lösungen, die woanders erarbeitet sind, kann man auch aufs Gesundheitssystem übertragen. Nicht eins zu eins, muss man anpassen, aber die funktionieren ganz gut. Und das finde ich ganz spannend. Und da haben wir am Anfang eben ein paar Podcasts, die wir uns miteinander unterhalten haben. Und dann haben wir gesagt, wäre auch interessant, nochmal andere lustige Leute dazu zu holen. Also davor hatten wir Philipp Westermann, der nun wirklich auch gar nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und der gesagt haben, wenn ich Digitalisierung voranbringen will, muss ich es auch vermarkten. Das gehört auch dazu. Man kann nicht glauben, irgendwas ist gut, dann werden es Leute von alleine benutzen, sondern nee, gute Vermarktung gehört auch dazu. Tu was Gutes und sprich drüber. Und dann gesagt, wie kann man den Leuten denn sowas überhaupt näher bringen? Und damit, Frau Spiegermann, ging es eben darum, was sind die ethischen Implikationen? Weil man kann auch nicht alles im Gesundheitssystem machen, von dem man glaubt, dass es toll ist, da muss man auch bestimmte ethische Dinge beachten. Und so finde ich den Podcast, Eigenreklame muss ich leider machen, aber ich finde es auch wirklich so, mit Kenza wirklich ganz spannend, weil sie wirklich eine tolle Partnerin ist, mit der man ganz toll solche Gespräche führen kann.
Ja, also kann ich nur unterstreichen, zumal es gibt ja in vielen anderen Bereichen schon Lösungen, wo wir durchaus was angucken können dann auch unser Denken mal wieder dehnen und aus der eigenen Suppe kommen. Ja. Und es tut immer wieder gut und das bekommen wir dort, ja.
Ja, und nicht immer nur in Problemen denken, sondern auch mal überlegen, was kann man denn machen. Und das Schöne ist, jemand, der nicht im Gesundheitssystem da ist, der erkennt eben die Probleme gar nicht gleich. Und der macht erstmal die Lösung und manchmal ist es gut, nicht von vornherein zu sagen, ja, aber 1920 hat man doch schon mal irgendwas und deswegen geht es nicht. Manchmal ist gut, man weiß gar nicht, dass 1920 schon mal was war.
Ja. Ja, schön. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Ein Thema, was mich sehr bewegt und ich bin sehr gespannt auf Ihre Meinung. Sie haben gerade erst diese Woche oder ich glaube letzte Woche den neuen DIGA-Report 2024 rausgebracht. Hm. Ich habe ihn mir gestern angesehen und versucht zu verstehen. Da geht es um viele Zahlen, wo ich dann als Mediziner dann irgendwann noch aussteige und dann aber gesehen habe, okay, es gibt halt eine Gruppe an speziellen Ärzten, also sozusagen diese Early Adopter, die sehr intensiv verschreiben, im Vergleich zu vielen, die es halt noch gar nicht machen. Das fand ich sehr interessant. Da gehöre ich wahrscheinlich auch mit dazu.
Ja,
und habe mir natürlich dann auch die Webseiten der Techniker angeguckt und ich weiß, dass sie natürlich für ihre Versicherten auch sehr viele digitale Angebote machen, die direkt neben den Angeboten der digitalen Gesundheitsanwendungen stehen. Und ich habe einige Patienten, die dann verwirrt sind und ich als Mediziner bin auch verwirrt, weil das sind ja Produkte einmal für die Prävention, einmal brauchst du eine Diagnose, einmal keine, einmal ist es hohes Medizinprodukt, mal nicht. Mhm. Warum ist das sozusagen alles sozusagen zusammen? Und für mich stellt sich aus dem Blickwinkel des Arztes dann die Frage, warum soll ich mich denn noch drum kümmern, wenn die Kasse unabhängig von mir, Sie verstehen, was ich meine, da mit dem Patienten selbst irgendwelche Dinge empfiehlt und bin ich dann überhaupt noch wichtig und wie wichtig ist denn eigentlich die DIGA? Also wo ist der Unterschied? Weil für uns Ärztinnen und Ärzte ist das sehr schwierig zu erkennen und für die Patienten dann wahrscheinlich noch viel weniger.
Kann ich gut verstehen, den Eindruck, und ich muss weit erklären, erstmal, wo das herkommt und dann kann ich auch erklären, was meine Interpretation ist, wie man damit umgehen sollte. Also erstmal muss ich sagen, ich finde DIGAs super. Das ist eine der Dinge, die wir ja auch sehr stark getrieben haben politisch, also Ergebnis der Lobbyarbeit. Wir wollen in Deutschland dahin kommen, dass wir sowas haben. Deswegen bin ich prinzipiell nicht nur ein großer Fan der DIGAs, sondern wie gesagt, wir waren auch die, die es am Anfang sehr stark getrieben haben. Das bisschen ein Problem, was wir mit DIGAs haben, sage ich auch ganz offen, ist, dass die Preise Preisfindung der Ligas mittlerweile relativ schwierig ist. Gerade auch im Vergleich einer ärztlichen Leistung oder auch einer pharmazeutischen Leistung, finde ich halt, das muss irgendwie in Relation bleiben, weil es kann nicht sein, dass eine digitale Leistung, die beliebig skaliert, deutlich besser bezahlt wird als ein Arzt, der eben nicht skaliert. Der Arzt muss eben seine Stunde, eine Stunde machen. Die Liga kann 100.000 Stunden verkaufen und kostet immer noch das gleiche Geld. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Preisfindungsmechanismus finden, wie in allen anderen Bereichen auch, der fair ist. Und das glaube ich auch gegenüber den Ärzten, weil ich durchaus ärztliche Kollegen kenne, die sagen, Moment, ich verschreibe da gerade was, ich bekomme Betrag winzig klein und diese Liga bekommt irgendwie 20 Mal das Gleiche, dafür, wenn überhaupt, wenn es nicht in der Pauschale schon mit drin ist. Und irgend so eine Liga bekommt dann irgendwie einen höheren dreistelligen Betrag. Warum soll ich das denn machen? Das ist total unfair. Das heißt, ich glaube, da muss man auch aufgrund der Akzeptanz aufpassen, dass der Preis irgendwo drin ist. Also ich glaube, die Liga ist eine super Sache und es ist gut, dass wir es in Deutschland als Erste gemacht haben. Wird auch im Ausland oft darauf angesprochen. Wie ist denn da eure Erfahrung? Wir müssen aber andere Preismodelle finden. Die können natürlich irgendwie eine gewisse Degression haben, dass man sagt, wie viele Patienten benutzen es denn? Dann wird der Preis irgendwie günstiger. Ich glaube, man muss irgendwie anschauen, wird es überhaupt auch genutzt? Weil heute ist ja so, verschrieben ist bezahlt. Und bei einer Liga kann ich eben im Gegensatz zu einem Medikament sehen, setzt der Patient das auch ein oder nicht. Beim Medikament sehe ich es halt nicht, aber bei einer Liga sehe ich es. Und deswegen ist es durchaus, finde ich, ein Argument, dass man in den Preis mit einbeziehen könnte. Also ich glaube, da werden wir nachsteuern müssen. Sie haben gefragt, was ist der Unterschied zwischen Krankenkassen-Apps, keine Liga und Liga, die irgendwo mit drin ist. Erstmal, wir hatten natürlich schon lange vor den Liga irgendwelche Apps, weil wir Thema Digitalbegeisterung natürlich sehr früh gesagt haben, da müssen wir irgendwie reingehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man digital machen kann. Es wäre jetzt total schade, das nicht zu tun. Also gibt es viele Angebote, die Krankenkassen direkt machen. Da bestehen heutige einige parallel. Da gibt es dann sowohl die Digas in dem gleichen Gebiet als auch die App der Krankenkasse in dem gleichen Gebiet. Die Unterscheidung ist meiner Ansicht nach so ein bisschen, je mehr es Richtung Diga geht, je mehr ist es Sache des Arztes. Weil die Diga ist ja ein zu verschreibendes Instrument. Das heißt, der Arzt hat sich entschieden, wie ein Medikament oder wie eine Physiotherapie oder irgendwas anderes, hat er sich entschieden, diese Diga einzusetzen. Die Sachen, die wir als Krankenkassen machen, sind oft eher Dinge, wo wir sagen, da können wir erkennen oder vielleicht im Moment auch noch nicht erkennen, sondern müssen es einfach anbieten, dass ein Thema, wo wir zum Beispiel Prävention oder sowas unterstützen können. Ich sage es immer ein bisschen als Schlagwort auch unseren Mitarbeitern gegenüber, der Arzt ist immer der bessere Arzt. Eine Krankenkasse kann nie der bessere Arzt sein, weil wir kennen den Patienten nicht. Wir sind immer auf Daten von anderen irgendwo, also auf Abrechnungsdaten zu glauben, irgendwelche Behandlungen machen zu können, ist ziemlicher Wahnsinn, ehrlich gesagt. Wir wissen ja, wie hoch die Qualität von Behandlungsdaten oft ist. Was wir aber können, wir können die beste Krankenkasse sein. Und das bedeutet, viele allgemeine Unterstützungssachen, für die der Arzt keine Zeit, keine Lust und gar nichts hat, können eigentlich wir viel besser machen. Also den Patienten ein Angebot zu geben, was weiß ich, so eine Husteblume. Wo sind deine Allergien? Wo fliegen gerade Allergene durch die Luft? Das kann der Arzt ja nicht machen. Er hat auch keine Lust, irgendwie den Patienten anzurufen und sagen, heute fliegen die Birken, morgen fliegen die anderen. Das ist ein schönes Beispiel für eine App, die kann eine Krankenkasse gut zur Verfügung stellen und dann auch von mir aus ein Tagebuch noch dazu zu haben oder solche Dinge. Wenn es darum geht, eine Psychotherapie durchzuführen und sagen, das kann man in Unterstützung einer App machen, dann ist es meiner Ansicht nach eher was in den ärztlichen Bereich reingehört, weil der Arzt sagen kann, bei diesen Patienten finde ich jetzt eine geeignete Möglichkeit, bei diesen Patienten vielleicht nicht. Und da ist für mich ein bisschen nur die Unterscheidung. Und deswegen müssen die Ärzte, so wie sie es bei Medikamenten auch lernen, wer kann ein Over-the-Counter-Medikament bekommen und wer muss was verschrieben bekommen. Und manchmal ist Omeprazol Over-the-Counter und wird verschrieben. Da musst du, warum ist das eine so und das andere so? So muss man das auch sehen bei den Apps. Und das ist eine neue Fähigkeit, die ärztlichen Kollegen werden lernen müssen. Wo ist eine App sozusagen ein Teil meiner Behandlung? Und wo ist es eine allgemeine Unterstützung, wie auch ein Ratschlag sein könnte, den ich in der Zeitung lese oder der irgendwie natürlich ein bisschen gezielter ist als ein Ratschlag in der Zeitung. Also wo geht's in den allgemeinen Bereich rein? Und ich glaube, das breite Spektrum des Angebots ist es das, was dann auch spannend wird. Und ich verstehe, dass man sagt, na ja, aber es wäre doch besser, ich hätte nur eine, dann müsste ich mir auch nicht überlegen. Aber es geht ja um die Breite des Angebotes, nicht darum, dass man es möglichst einfach hat als Verschreibender. Und deswegen glaube ich, wir werden dort mehr im Rahmen auch der ärztlichen Ausbildung schon von Anfang an drauf anschauen müssen, wie man Pharmakologie lernt. So wird man Epologie, wie man es dann nennen möchte. Also Einsatz von digitalen Hilfsmitteln irgendwo lernen müssen.
Vielen Dank für Ihre Perspektive. Ich versuche das gerade irgendwie zu übersetzen auf die Medikation. Es gibt mir freiverkäufliche Medikamente, also in Anführungsstrichen Low Level, und dann geht's irgendwie auf einer Skala hoch von 0 bis 10, dass wir auch irgendwann dahin kommen, besser zu erkennen, was ist hier wirklich Prävention, was ist sozusagen eine eine Schmalspurangebot an digitale Lösung und was ist wirklich extrem umfassend, wo viele Studien und all diese Dinge hinterliegen. Aber also wahrscheinlich werden wir es irgendwann so auf dieser Skala einordnen. Momentan ist es nur für die Patientinnen und Patienten und natürlich für die Kolleginnen und Kollegen komplett einfach zu überfordern. Und da gibt es auch noch gar nicht so gute Kategorisierung und Einteilung für.
Es ist ja auch neu. Es ist ja auch schwierig. Ja. Selbst wenn wir, sag ich mal, nur die Digas anschauen, viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich rede, haben ja auch keinen Überblick, was es da gibt. Also es gibt da irgendwie keinen, ich weiß jetzt alles, was da an Digas da ist. Sie wissen auch gar nicht genau, was die Inhalte sind, die dort vermittelt werden. Ja. Es gibt eben einige, so wie Sie wahrscheinlich, die dann sehr begeistert sind von dem Thema und sich dann auch anschauen, hoffentlich, was die Diga macht, diese Verschreibung, die sagen, hat einen tollen Titel, da steht Psychotherapie drauf, die mache ich mal, sondern wo man auch mal sich mit dem Inhalt beschäftigt und sagt, was ist denn da drin? Das ist ja auch meine Erwartungshaltung. Wenn ich ein Medikament verschreibe, dann verschreibe ich doch als Arzt auch nicht nur, weil da drauf steht, das ist gut gegen Magenbeschwerden, wird schon toll sein. Dann muss ich auch wissen, was ist denn der Wirkmechanismus und warum verschreibe ich das und was sind Wechselwirkungen? Ja. Und letztendlich, wenn Apps den Anspruch haben, Teil des Behandlungsplanes zu sein, dann habe ich den Anspruch an die Ärzte auch zu verstehen, was die Diga oder die App macht und warum sie verschreiben. Und das ist ein Lernprozess, das kann man nicht von vornherein können. Das ist auch nicht Teil der Ausbildung. Das muss man jetzt eben langsam sich rantasten und schauen, wie kann man diesen Lernprozess irgendwie hinbekommen. Und da gibt es Leute, die sind Vorreiter und manche werden es nie leben tun. Aber das ist immer so bei neuen Technologien.
Absolut. Und deswegen bin ich auch dafür und vertrete das ja auch nochmal, weil es halt einfach so eine neue, völlig neue Handlung ist und was anderes ist, als einfach nur ein Medikament zu verschreiben, dass es auch dafür Ziffern braucht und dafür eine Honorierung, wenn wir wirklich Innovation wirklich in die Versorgung bringen wollen, dann muss sozusagen irgendwie auf jeden irgendwie mitgeguckt werden. Und die Kommunikation über Technologie zwischen Arzt und Patient ist nochmal wirklich eine völlig neue Aufgabe, die wir erstmal neu kennenlernen dürfen.
Ja.
Muss noch viel Forschung zu Bedarf, finde ich zumindest. Ja.
Das ist so und das sprengt natürlich komplett den Rahmen unseres Podcasts, aber ich glaube sogar, dass wir perspektivisch auch über die Arten von Vergütung, sowohl bei Ärzten, Krankenhäusern, gerade die Diskussion, anders werden nachdenken müssen. Weil natürlich erfordert es einen gewissen Aufwand, auch mal einem Patienten sowas zu zeigen. Umgekehrterweise ist es aber nachher Teil eines Behandlungs und wir haben heute ein System, was das alles nicht abbildet. Wir haben so ein merkwürdiges Pauschalensystem mit merkwürdigen Abrechnungen, bei denen der Arzt gar nicht weiß, was er überhaupt bekommt für das, was er gerade tut. Und ich glaube, da werden wir irgendwann mal grundlegend überlegen müssen, wie sieht ein System aus, was anders und leistungsgerechter ist. Um den Ärzten gleich die Hoffnung zu nehmen, wir werden nie ein System haben, wo wir sagen, es ist völlig ungedeckelt und man kann ausgeben, was man will. Da muss ich wieder sagen, als Vertreter der Patienten, das geht halt nicht, weil das Geld kommt halt von den Patienten, irgendwo muss es ja herkommen. Aber ich glaube, unser heutiges System ist voller Fehlanreize. Es ist überkompliziert. Es macht schwierig, sowas reinzuführen, was Sie, wie Sie es gerade gesagt haben. Sie haben keine Zeit, eine Viertelstunde den Patienten eben in Diga zu erklären, weil zahlt ihr niemand die Viertelstunde. Also solche Sachen, da müssen wir dringend mal irgendwann rangehen. Da sind wir wieder im Bereich Besitzstände. Da sind aber auch nicht alle Ärzte begeistert von, weil es gibt auch sehr viele ärztliche Kollegen, die sehr gut in dem heutigen System leben. Und deswegen ist sowas, so ein System zu ändern, wirklich richtig schwierig. Wird irgendwann kommen, weil es einfach sonst nicht mehr funktioniert. Aber die Hürden sind da sehr hoch.
Was glauben Sie, was dürfen Ärzte und Ärzte in Zukunft neu dazulernen, besonders auch im Hinblick auf die ganzen kommenden KI-Lösungen? Ich meine, das sind immer so Buzzwörter, die da so durch die Welt fliegen. Wenn ich in meinen klinischen Alltag gucke, hat das da gar nichts mit zu tun. Ja, der Gap ist gigantisch, ja, aber was dürfen wir neu dazulernen? Wie wird sich die Rolle des Arztes, der Ärztin verändern? Vielleicht aus Ihrer Perspektive und was dürfen wir auch verlernen?
Ja, also ich bringe erstmal die optimistische Perspektive, weil ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, deswegen bringe ich auch mal die optimistische Initiative. Ich glaube, die Datensammlung, die wir haben und der Einsatz von KI wird im Idealfall im ärztlichen Alltag dazu führen, dass der Arzt oder die Ärztin mehr seine eigentliche Tätigkeit machen kann und weniger Mist machen muss. Weil niemand, den ich kenne, oder fast niemand, es gibt ein paar Freaks, gibt's immer, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen haben ja keinen Spaß an Verwaltungsarbeit, die haben keinen Spaß daran, tausendmal das Gleiche zu machen, die haben keinen Spaß daran, irgendwelche Formulare auszufüllen, die haben keinen Spaß daran, mit uns zu interagieren, die wollen mit ihren Patienten umgehen. Und in einer gut digitalisierten Welt ist das ja eins der Ziele, zu sagen, dieses Hinterher-Telefonieren nach Röntgenaufnahmen, den Befund aus dem Krankenhaus erst 3 Wochen später bekommen, den Patienten nicht wissen, was für Medikamente er hat. All diese Sachen, die wirklich alle Leute nerven, die können doch eigentlich über Digitalisierung deutlich verbessert werden. Das erfordert aber auch die richtige Digitalisierung. Und das ist einer der Punkte, für die ich auch sehr in meiner Lobbyarbeit mich einsetze. Manchmal hat man das Gefühl, viele, die digitalisieren, waren noch nie in der Arztpraxis oder waren noch nie bei uns oder waren noch nie in einem Krankenhaus und überlegen sich, wie sowas theoretisch funktionieren könnte und wundern sich dann, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht begeistert sind. Und da kann ich mir sagen, natürlich sind nicht begeistert, weil die sind nicht digitalisierungsfeindlich. Also die gibt's, aber jetzt in Summe sozusagen sind Ärztinnen und Ärzte nicht digitalisierungsfeindlich. Aber sie sind feindlich dagegen, noch mehr Mist machen zu müssen. Und deswegen muss Digitalisierung so sein, dass sie ihnen Arbeit abnimmt, dass es leichter geht. Und das ist doch bei vielen Sachen Digitalisierung so einfach. Also wenn ich dieses wirklich ganz banale Beispiel, den Entlassbrief aus dem Krankenhaus direkt in meiner Praxissoftware habe, da freue ich mich doch drüber. Das ist eine Digitalisierung, wo ich sage, super, der Patient ist heute entlassen worden und in der Sekunde ist auch sein Entlassbericht bei mir in der Praxis. Toll. Oder seine Laborwerte oder was auch immer. Eine elektronische Patientenakte ist dann toll, wenn ich nichts damit zu tun habe. Wenn ich einfach sozusagen, der Patient kommt und ich habe all seine Vorbefunde, ich habe all seine Daten, ich habe seine Laborwerte, super. Wenn ich doppelt alles eintippen muss, damit es in seiner Akte drin ist, nicht super. Dann sage ich, was für ein Unsinn, ist doch schon in meiner Praxissoftware drin. Und die Sichtweise, die kommt oft zu kurz. Und ich glaube, da müssen die Ärzte dran arbeiten, da müssen auch Krankenkassen, zumindest die auch daran interessiert dran arbeiten, dass wir diese Art von Digitalisierung hinbekommen, die den Ärzten klar macht, oder zeigt, es ist für euch besser, es nimmt euch das weg, wo ihr gar keinen Spaß dran habt und ermöglicht euch, ein besserer Arzt zu sein. Auch das Thema Daten. Finde ich eines der beeindruckendsten Dinge, die ich in letzter Zeit gesehen habe, eine Software in den USA gesehen, die Anamnesen macht. Das heißt, ich unterhalte mich ganz normal als Patient mit meinem Arzt und wir führen ein normales Gespräch von Mensch zu Mensch, kein irgendwie komisches. Und am Schluss macht die KI daraus eine strukturierte, schöne Anamnese, super, die ich direkt so in meine Akte einheften kann. Super.
Ist doch, kann ist ich doch das toll. Sofort bekommen?
Ja, finde ich toll. Aber das ist doch genau, was man möchte als Arzt. Die nachher hinsetzen muss noch irgendwas ausfüllen, sondern, ja. Und diese Beispiele brauchen wir, glaube ich, viel mehr. Und dann müssen wir den Ärzten, zumindest denen, die es haben, die Angst nehmen, dass sie damit überflüssig werden. Weil auch da glaube ich keine Sekunde dran. Ich glaube, dass es irgendwann ein Kunstfehler sein wird, eine Diagnose zu stellen, ohne eine KI noch zu haben. Das glaube ich schon, weil einfach kein Arzt kann alles überblicken. Ich glaube aber genauso, dass der Arzt am Schluss draufschauen muss und entscheidet, ist es plausibel, ist es nicht plausibel, passt das mit meinem Bauchgefühl? Wir alle wissen, Medizin ist nicht nur reine Wissenschaft, sondern da ist ein Gefühl für den Patienten dabei, was sich ganz schwer in Zahlen übersetzen lässt. Also kommt das, was aus der KI rauskommt, passt das zu mir? Und die Aufgabe wird der Arzt haben. Also es wird ein wirklich tolles neues Instrument für ihn sein, was ihm viele Möglichkeiten gibt, die er bisher gar nicht gehabt hat, weil einfach er konnte diese Daten nicht auswerten. Aber er oder sie wird derjenige sein, der da was draus machen muss. Und die Chance, die finde ich super. Du kannst auf einmal wirklich so viele neue Dinge machen als Arzt. Und die Begeisterung müssen wir, glaube ich, auch wecken wieder bei den Kollegen und dürfen sie nicht nerven mit, dann musst du aber noch was mehr eintippen oder gibt es eine blöde Stapelunterschrift bei deinen E-Rezepten oder deine Praxissoftware funktioniert nicht. Also all diese Dinge, die wir, glaube ich, alle kennen. Da muss man dran arbeiten, dass man nicht die Leute damit verärgert und sie dann glauben, Digitalisierung heißt einfach nur mehr Bürokratie. Nee, es heißt weniger. Es muss weniger heißen. Und wenn es mehr wird, dann muss man sagen, falsch gemacht. Geh zurück auf los und mach's wieder anders.
Das war jetzt Ihre positive Sichtweise.
Ja, die negative Sichtweise ist, dass wir, und das ist natürlich dann, weil wir Deutschland sind, dass wir versuchen, es überperfekt zu machen. Elektronische Patientenakte war so ein Beispiel. Das heißt, es muss von Anfang an so sein, dass jeder beliebige Sonderfall 100% abgedeckt ist. Es muss so sein, dass gegen jeden technischen Angriff, sei es der CIA oder von China, es absolut 100% sicher ist. Es muss so sein, dass überhaupt nichts passieren kann. Und dann kommen Lösungen raus, mit denen kein Mensch mehr was anfangen kann. Weil es dann so praxisfremd ist, dass ich immer sage, warum ist bei der Digitalisierung, Thema Sicherheit zum Beispiel, muss alles so sein, dass die CIA nicht irgendwie eingreifen kann, während in der normalen Praxis die Befunde irgendwo rumliegen, sie werden gefaxt, sie werden mit der Post verschickt. Das ist alles nicht so sicher, dass nicht selbst ich als irgendwie, ich kann Briefe aufmachen, ich kriege das hin. Wenn da irgendwo ein Brief liegt, der verschlossen ist, kriege ich den aufgemacht. Technisch schaffe ich das. Ich darf es halt nicht, ist verboten. Bei der Digitalisierung muss es alles hundertprozentig sicher sein. Und da stellen wir uns manchmal selber ein Bein, statt zu sagen, wir müssen eine Abwägung haben zwischen Risiko und zwischen Chance. Und natürlich hat Digitalisierung Risiken, das wissen wir alle. Sie hat auch gewisse Chancen. Und deswegen muss man immer eine Abwägung machen zwischen Chancen und Risiko und nicht, und dann machen wir in Deutschland sagen, wenn ein kleines Risiko drin ist, dann machen wir es nicht. Es muss erst das Risiko ausgeschlossen werden. Und dann kommen solche Lösungen raus. Dann kommen Lösungen raus, die einfach völlig unpraktikabel sind. Wir hatten gerade eine Diskussion, auch das kennen Sie als Ärztin, das ist ja bei uns mehrere tausend Fälle, also es sind sogar Zehntausende, jeden Tag gibt, wo Versicherte beim Arzt stehen, die unsere Versichertenkarte nicht dabei haben. Das löst immer einen komplizierten Prozess aus. Man muss beim Arzt anrufen, der muss sich eine Ersatzbescheinigung schicken lassen. Ein Riesentata für den Arzt und für uns auch. Unser Vorschlag war ein sehr einfaches Verfahren, wo wir letztendlich in die Praxissoftware bestätigt hätten, ist unser Versicherter. Also einfacher geht's eigentlich nicht. Der Arzt hätte gesagt, Frau Meier ist bei mir. Wir hätten gesagt, ja, Frau Meier ist versichert, alles ist gut. Da hat uns die Aufsicht gesagt, nee, sowas dürft ihr nicht machen, weil der Arzt könnte ja theoretisch dann auch sagen, Frau Meier ist bei ihm, obwohl sie gar nicht da ist. Der könnte ja bescheißen. Und das ist immer, wenn wir so eine Grundeinstellung haben, dass wir sagen, also, ja, der kann dann bescheißen. Aber wenn es rauskommt, müssen wir ihn halt bestrafen. Und wir müssen nicht sagen, es muss technisch ausgeschlossen sein. Weil da machen wir so einen komplizierten Prozess, dass auch ja sicher ist, dass Frau Meier auch gerade da ist, dass er nicht funktioniert. Und das ist so eine deutsche Grundeinstellung, statt zu sagen, nein, 99% der Ärzte werden natürlich nicht bescheißen. Die werden nur dann sagen, Frau Meier ist bei mir, wenn sie nicht da ist. Das eine Prozent oder eine Promille, was weiß ich, die trotzdem bescheißen, die machen sich strafbar, die muss man angehen. Aber deswegen kann man doch nicht für alle einen total beschissenen Prozess einführen, weil man ein so großes Misstrauen hat. Das ist nur ein kleines Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit. Ja. Ist aber so typisch dafür, wie wir in Deutschland vorgehen, mit so einem ausgeprägten Misstrauen. Es darf auf gar keinen Fall was schief gehen. Es muss 100% sicher sein. Und das ist eine ganz schwierige Einstellung.
Also dieses Glas halb leer sehen, statt es halb voll sehen. Ja. Aber das ist jetzt auch, würde ich so meine letzte Frage einleiten. Und das nicht, ja, das war jetzt nicht so geplant, aber woher haben Sie diesen, also ich finde es total faszinierend, diesen Blick, diesen positiven Blick, haben Sie da Vorbilder gehabt oder was hat Sie da so angetrieben? Oder wohin schauen Sie, wo holen Sie da Ihre Inspiration her? Kommt das aus Ihnen heraus? Ist das weißt so angeboren? Ist das so angeboren in Ihnen? Oder das Glas voll sehen, ja, und die Zuversicht haben und den Mut haben, nach vorne zu gehen und auch Dinge einmal anders zu machen und anzugehen. Das ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt.
Gab es da Vorbilder? Also ich habe jetzt kein einzelnes Vorbild, wo ich sage, der eine Mensch ist mein Vorbild. Ich schaue mir aber bei verschiedenen Menschen verschiedene Sachen an und sage, das ist an dem toll, das an dem. Also gibt es aber nicht einen, wo es irgendwie drin ist. Aber meine Grundeinstellung, was ich immer versuche, den Mitarbeitenden bei uns zu vermitteln oder auch sonst mal sage, Veränderung kommt ja auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ich finde jetzt alles super, wir frieren jetzt alles ein und genauso bleibt es den Rest der Ewigkeit. Diese Option gibt es nicht. Also gibt es nur die andere Option. Die Option, du gestaltest die Veränderung oder du erleidest sie einfach. Und dann kann ich doch immer nur sagen, ist doch Gestalten viel, viel besser. Es gibt nicht die Option, früher war alles schön und wir behalten einfach alles genauso da, wie es immer gewesen ist. Die ist weg vom Tisch. Und dann muss man einfach sagen, dann ist doch Gestalten viel, viel schöner als Erdulden. Und deswegen bin ich auch ganz zufrieden, ein glücklicher Mensch, finde ich es immer gut, in der Position zu sein, in der man eben auch gestalten kann und nicht erdulden muss. Finde ich immer schöner, wenn man da selber was tun kann.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Baas. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Sie hier bei mir zu Gast waren. Und ich hoffe, dass die eine oder andere innovative Ärztin oder Arzt und auch alle anderen davon viel mitgenommen haben und diese positive Energie mit in ihre Kliniken, Praxen und Organisationen nehmen.
Das ist sicher so. Ich kenne ganz viele positive Ärztinnen und Ärzte. Deswegen muss ich da eine deutliche Lanze für die brechen. Ich hoffe das auch. Ja, vielen Dank Ihnen.
Ich möchte mich bei dir ganz persönlich bedanken. Bedanken für deine Zeit und dein Interesse, diese Folge mit Dr. Jens Baas und mir gehört zu haben. Was war für dich das Wichtigste? Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de und du bekommst garantiert eine Antwort. Oder du schreibst mir, weil du sagst, Mensch, wir haben da auch eine digitale Lösung, eine Innovation, was wir gerne mit dieser Community teilen möchten, ob du nun Arzt bist oder ein Health-Tech-Unternehmen, das eine so spannende digitale Lösung hat, die wir hier vorstellen sollten unbedingt, dann melde dich gerne. Wo auch immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.